Ich will dem Durstigen aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Ein Wort, das ja darauf schon hinweist, begleitet euch uns ja jede Woche hier an der Wand. Und ich kann mir vorstellen, dass die meisten zu Silvester oder in der Zeit danach das ein oder andere über diesen Vers schon gehört haben. Sicher hat er viele Menschen so angesprochen oder überhaupt stark angesprochen wie mich. Und ich habe mich trotzdem entschieden, es, ja, jetzt wo das Jahr schon fast ein Vierteljahr rum ist, noch einmal hervorzuholen. Zum einen ist die Jahreslosung ja dazu gedacht, dass sie uns ein Jahr lang begleitet, dass sie ja uns mehr prägt als andere Worte in dieser Zeit. Und zum anderen war ich sehr überrascht, wie sehr sie auch in die Passionszeit passt. Eine Quelle hat immer so etwas Geheimnisvolles. Quellen gibt es in Märchen, spielen in der Romantik eine große Rolle. Bei Quelle und Wasser schwingt nämlich so vieles mit. Und das wird auch deutlich in unserem alltäglichen Gebrauch des Wortes. Quelle nennen wir bildhaft überhaupt einen Ursprung, die Quelle der Freude, die Quelle von Leid. Oder das Wasser. Wasser steht auch für Kraft. Etwas ist Wasser, da ein Argument ist, Wasser auf meine Mühlen bekräftigt meine Meinung, meine Sichtweise. Oder ins Wasser fallen, verwässern, da geschieht uns auch etwas, was wir nicht geplant, aber nicht in den Händen hatten. Eine höhere Macht. Ein Eimer Wasser ins Gesicht bekommen mag niemand, aber auch da überrascht es uns. Und noch viel unangenehmer kann das Wasser zerstören. An der Elbe erleben die Menschen das immer wieder. Allein in der Zeit nach der Wende, seitdem wir auch die Nachrichten aus dem Gebiet hören, ist es schon 2-3 Mal passiert, dass die Uferstädtchen überflutet waren und anschließend einiges sogar abgerissen werden musste. Und Wasser ist aber zum Glück auch sehr angenehm. Wir sprechen vom kühlen Nass und haben dabei die wohltuende Vorstellung von Erfrischung im Sommer. Das Leben ist auf Wasser angewiesen. Wir können 40 Tage fasten, wenn es sein muss, aber nur 3 Tage ohne Wasser auskommen. Und so ist es eben auch mit unserem Gotteswort heute. Das Wasser steht sowohl für ein Gericht als auch für einen Genuss. Das Wasser kann Leben retten und erhalten, und darauf soll heute allerdings der Schwerpunkt liegen. Quelle des Wassers. Was steckt allein in diesem kurzen Ausdruck schon drin? Scheinbar ist es ja ganz eindeutig. Gott ist die Quelle und die Quelle gibt das Wasser. Es ist so ein Gegenüber, Quelle und Wasser, wie der Schöpfer und seine Schöpfung, wie der Meister und sein Werk. Aber die Quelle ist mehr. Eine Quelle ohne Wasser ist ein bloßes Loch oder ein Spalt. Eine Quelle braucht einfach Wasser, um Quelle zu sein. Sonst würde man so eine Austrittsöffnung nie Quelle nennen. Und so ist das mit Gott auch. Gott gibt nicht nur etwas von sich, Gott gibt sich selber. Und die Bibel ist hier erstaunlicherweise etwas uneindeutig oder vielseitig. Einerseits ist Gott die Quelle. Wir kennen das Jeremia-Wort, wo Gott klagt: Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie, die Israeliten. Gott ist eindeutig die Quelle und das Wasser kommt dazu. Andererseits heißt es auch in einem bekannten Psalmwort, bei dir ist die Quelle des Lebens. Also Gott gibt nicht nur etwas, das bei ihm ist, das er hat, er gibt sich selber, was und wer er ist. Und das ist Jesus als Opfer am Kreuz. Jesus sagt einmal zu einer Volksmenge, mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Der wird leben. Das Blut von Jesus ist sozusagen auch das Wasser des Lebens. Die Quelle des Lebens gibt das Wasser des Lebens und Gott gibt sich selbst hin. Gott opfert sich selbst, damit Menschen leben können, ewig leben können. Nicht nur ein paar vergängliche Jahre, die immer beschwerlicher werden, wie die einen oder anderen unter uns vielleicht schon merken und wie ich es aktuell besonders bei meiner Mutter nach ihrem Schlaganfall miterlebe. Ewiges Leben ist mehr als nur die vielen Jahre. Und das ist noch nicht alles. Ein Opfer allein macht ja noch nicht lebendig. Jesus ist auferstanden, er lebt und ihm folgen Christen nach ins Leben. Paulus erklärt, wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Nun aber ist Christus auferweckt, alle Zweifel beseitigt. Was hat das so herum gesehen mit dem Wasser des Lebens zu tun? Das Wasser des Lebens, es kommt, so sieht es Johannes in der Offenbarung, es kommt aus dem Thron Gottes und des Lammes. Das Wasser des Lebens fließt zu uns Menschen, weil Gott und der auferstandene Jesus auf dem Thron sitzen. Weil Jesus jetzt der Herr ist, weil er über den Satan und den Tod gesiegt hat. Das ist die frohe Botschaft für alle Durstigen, für alle Vertrockneten. Das Wasser des Lebens ist Jesus mit seiner Erlösungstat. Es fließt uns zu, es kommt zu uns. So weit, so gut. Und jetzt kommt es darauf an, dieses Wasser haben. Wasser haben ist gut. Spätestens seit wir aus Uganda wieder hier sind, schätze ich es noch viel mehr, dass wir hier nur den Wasserhahn aufdrehen brauchen und sauberes, frisches, hygienisches, klares Wasser zum Trinken und für alles Mögliche mehr haben. Aber das Wasser haben allein nützt noch gar nichts. Das Wasser rettet, es nährt, es erhält unser Leben erst, wenn wir es auch trinken. So einfach das an sich ist, so schwierig ist es doch oft im übertragenen Sinn, wenn es um Jesus geht. Und nicht umsonst lautet die letzte Bitte der Bibel eben deshalb so, wer da Durst hat, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Da möchte ich ein wenig verweilen, Durst haben. Keinen Durst haben ist ja oft ein körperliches Problem vielfach älterer Menschen, aber ich kenne es von mir auch. Ich merke nicht, dass ich Durst habe und irgendwann habe ich Kopfschmerzen und merke, ich hätte früher schon mal was trinken sollen. Den Mangel spüren, Schwäche und Bedürftigkeit eingestehen, Sehnsucht spüren, das ist gut, weil es realistisch ist. Wir sind bedürftig, wir sind schwach, wir haben Sehnsüchte in unseren Herzen. Wenn wir sie spüren, dann ja, können wir sie Gott anbefehlen, dann können wir etwas dafür tun, sie zu erfüllen und so weiter. Und Gott möchte uns auch sensibilisieren, sozusagen für unsere eigene Schwäche, für unsere eigene Geschöpflichkeit, für unsere Sehnsüchte, dass er dort hineinkommen kann und sein gutes Werk tun kann, uns beschenken kann. Für Menschen, die noch gelernt haben, ein deutscher Junge weint nicht, ist das bestimmt schwierig. Schwieriger als für die heutige Generation, über die die Älteren ja oft klagen. Sie haben nur ihre Ansprüche, sie wollen immer nur was und so weiter. Ich denke, Gott hilft auf beiden Seiten zurecht. Einerseits ja, ein realistisches Maß finden für meine Bedürfnisse und meinen Mangel und zum anderen eben auch ein Herauslocken, wo es verschüttet ist, wo man sich schämt. Denn das ist gar nicht nötig. Wir sind als bedürftige Geschöpfe geschaffen. Wir sollen nicht völlig selbstständig autonom sein. Wir sollen Gott nötig haben und ihn lieben und brauchen. Durst haben nach Gott, nach Erlösung, nach ewigem, qualitativ hochwertigem Leben. Wollen, wer da will, hieß es. Ja, zu Jesus kommen ist tatsächlich auch eine Aufforderung an unseren Willen. Wir wollen stark sein und wir wollen unsere Stärke beweisen. Wir wollen nichts umsonst haben. Dahinter steckt unser Stolz. Und die Aufforderung macht uns Mut, über unseren Schatten zu springen. Wir sagen, des Menschen Wille ist sein Himmelreich und da ist auch was dran. Was wir wollen, da stecken wir Energie rein, da passiert was. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Es kommt darauf an, an der richtigen Stelle mit dieser Kraft, mit dieser Energie anzusetzen. Eben hier. Sich Jesus anvertrauen. Sein Heil nehmen, es ist auch Willenssache. Gott wird es in den wenigsten Fällen oder nie einfach über Menschen überschütten. Wer ewig und erfüllt leben will, muss glauben wollen, muss sich Jesus anvertrauen wollen. Es stimmt natürlich auch, dass mehr dazu gehört, insbesondere das wieder quellenhaft geheimnisvolle Wirken des Heiligen Geistes. Darüber können wir nicht verfügen. Doch Gott zwingt niemand in den Himmel. Die Frage an dich und mich ist, willst du, gefragt ist und eingeladen ist, wer da will. Und dann kommen, nehmen, trinken. Wenn der Wille entschieden ist, wenn der Wille klar sieht, dann ist das überhaupt kein Problem mehr. Dann ist das geradezu selbstverständlich und trotzdem wird es nochmal hier extra gesagt. Wenn das Wollen noch am Werden ist. Bei Menschen, ich denke Menschen, die ja in einer Evangelisation sind, jetzt läuft ja wieder Pro Christ, und sich dann angesprochen sind und gleichzeitig fragen, wenn ich mich jetzt oute, was sagen die anderen? Man kann Angst bekommen vor seiner eigenen Courage. Oder sich fragen, will ich denn wirklich mein ganzes Leben auf diesen Jesus setzen, alles nach ihm ausrichten? Ging es nicht immer auch so? Es kommen Bedenken auch und vielleicht sind diese Bedenken auch genährt von falschen oder schrägen Vorstellungen vom Christsein. Wenn man heute Menschen auf der Straße fragt, wer ist ein Christ, dann bekommt man ja nichts Schmeichelhaftes zu hören. Es sei denn, man trifft auf jemanden aus unserem Stall. Und das ist auch verständlich. Wir Menschen kriegen so leicht was in den falschen Hals, auch das Wort Gottes. Ich war neulich bei einer Bibelarbeit über Epheser 5, wo Paulus auch sehr ernste Worte sagt, aber ich habe diese Worte überwiegend im Rahmen von Zuspruch verstanden. Und eine andere Teilnehmerin hatte aus ihrer Jugendzeit die Erinnerung, dass ihr damit ganz stark sie damit stark unter Druck gesetzt worden ist. Sowas bleibt nicht immer in den Kleidern hängen. Dann sind solche Bedanken da und treffen auf einen sich entwickelnden Willen, zu Jesus zu kommen. Und auch wenn wir gut und unbelastet aufgewachsen sind, diese Bedenken, will ich das mit dem Jesus wirklich, sind auch natürlich. Denn die natürlichen Menschen, so wie wir alle auf die Welt gekommen sind, einfach so, natürliche Mensch versteht geistliche Dinge nicht, kann sie nicht verstehen. Da gibt es so eine Dämmerung zwischen Nacht und Tag, wenn Menschen von Jesus erfahren, sich mit seinem Wort und Willen und Wesen beschäftigen, rauskriegen, wie ist Gott denn wirklich, stimmt das, was ich gelernt habe, was brauche ich? Und auch wer Christ wird, wer will und sich entscheidet, muss nicht gleich alles richtig verstehen. Schön wär's, aber ich habe selber viel daran gelitten, vieles nicht oder falsch verstanden zu haben. Auch hier müssen wir barmherzig sein. Wir brauchen Zeit zum Wachsen und wir haben auch Zeit zum Wachsen. Also alles verstehen und alles richtig einordnen müssen wir nicht immer. Aber von Anfang an wirklich notwendig ist ein Vertrauen auf Jesus. Auch wenn es noch so zitternd ausgesprochen wird. Auch dieses Vertrauen wächst mit den Erfahrungen, die wir machen. Und deshalb sind Erfahrungen mit Gott wichtig. Die Beziehung zu Gott, zu unserem Glauben, werden durch sie erhalten und vertieft. Wer zu Jesus kommt, egal wie zaghaft, egal mit wie vielen Fragen, der erfährt, der Getrunkene, der Aufgenommene, der Angenommene Jesus, der rettet. Wer Jesus in sich aufgenommen hat, hat das ewige Leben. Und eben ewig heißt nicht nur unendlich, sondern ewig heißt hauptsächlich Leben in einer neuen Qualität. Erlöst von so vielem, was das Leben zerstört, ausfrisst, leer machen will. Manches wächst uns erst in Gottes neuer Welt zu. Doch das ewige Leben beginnt hier und jetzt damit, dass Jesus in mir lebt, in mir und mit mir in dieser Welt. Paulus sagt es so, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist nicht nur eine jenseitige Hoffnung, ja dann mal, sondern fängt jetzt an. Wer glaubt, hat das ewige Leben und ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Das Wasser des Lebens ist da. Mach es aktiv zu deiner Lebensmitte, zu deinem Lebensmittel. Und alle, die jetzt gedacht haben, ich würde Amen sagen, muss ich enttäuschen. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen zuhören. Das Ziel ist ja nicht, dass du oder ich oder irgendjemand sonst nur gerettet werden. Selbstsucht geht auch ohne Gott. Das Wasser trinken heißt hier nicht nur es verbrauchen und ausscheiden und Körperfunktionen am Laufen erhalten. Das Wasser des Lebens trinken wir, um selber zu einer Quelle zu werden. Und das gilt nicht nur für Pastoren und solche Menschen. Zu einer ganz einfachen Frau sagt Jesus, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern vielmehr das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle Wassers werden, die ins ewige Leben quillt. Bei einem Laubhüttenfest sagt Jesus dann zu einer großen Menge, wer an mich glaubt, wer auf mich vertraut, hatten wir eben, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Keine Angst, wir sollen alle satt werden und unseren Durst gestillt bekommen. Und keiner von uns soll aber dabei stehen bleiben. Jesus macht hier keine Ausnahme, trifft keine Auswahl an Menschen. Das gilt für alle. Ganz einfachen Menschen wie der Frau am Jakobsbrunnen, jedem Einzelnen einer großen Menge wie die, die damals zum Laubhüttenfest sich in Jerusalem versammelt hatten. Das gilt für alle. In gewissem Sinne erstmal so für alle gleich und doch gibt es auch Unterschiede. Ich denke an einen Urlaub mit meinen Eltern in der Schweiz, als ich noch jung war. Da kam dann eine Stelle, wo Wasser in einem riesigen Schwall, fast wie in einem Wasserfall, aus dem Berg herauskam. Ich habe mir überlegt, wie viel mag das sein? In der Sekunde, in der Stunde, an einem Tag, in einem Jahr. Unvorstellbar, für mich unermesslich, unabmessbar viel Wasser kam da raus. Und dann gibt es auch solche Quellen wie die Lahnquelle oben am Rothaarsteig. Da bin ich mit einem Freund gewandert und kam auch an die Stelle, wo die Lahn und die Eder und die Ruhr, die Sieg entspringen. Das ist da oben ziemlich flach und feucht und das kommt da hier und da raus und das sieht gar nicht groß nach was aus. Aber es werden drei Flüsse gespeist, die ja doch schon erhebliche Größe haben. Also dass wir zu Quellen werden, das gilt für jede und jeden von uns. Aber was für eine Quelle wir sind, wie die aussieht in der Welt, das ist verschieden. Es kann spektakulär sein, wie das, was ich in der Schweiz gesehen habe, massig viel. Ich dachte, bei etwas das zu übertragen auf einen Billy Graham, der vor ganzen Stadien gepredigt hat und viel Wasser weitergibt und andere Menschen, die einfach recht im Stillen treu sind, ihren Glauben leben, wohltun, hier und da mal, wo es angebracht erscheint, sagen, was Jesus ihnen bedeutet und wie er ihnen hilft, wie sie täglich und immer wieder frische Erfahrungen mit ihm machen. Wir alle sollen Quellen werden, dürfen aber ganz verschieden sein. Jesaja sagt es so, fasst das Bild noch mal ein bisschen anders und da möchte ich auch noch was dran deutlich machen. Jesaja sagt, dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten, wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Ein Garten ist ja für andere da, nicht für sich selber. Ein Garten ist für die da, die sich an seinen Blumen freuen und von seinen Früchten leben. Und Jesaja sagt die Verheißung, dann wirst du so sein. Frage, wann werden wir so ein bewässerter Garten oder Wasserquelle sein? Wie passiert das? Und da ist Jesaja ganz konkret geworden. Er bezieht sich dabei auf das, was er unmittelbar vorher gesagt hat in Kapitel 58. Wenn ihr, ich fasse es mal zusammen, wenn ihr zu Unrecht Gefangene und Gebundene freilasst, wenn ihr Materielles teilt, wenn ihr Einsame aufnehmt, wenn wir etwa vergeben, wenn wir Lynchen loslassen aus nachgetragener Schuld, wenn wir unseren Zehnten geben, wenn wir unsere Wohnungen und unsere Zusammenkünfte so gestalten, dass Außenstehende dazuwachsen und hineinwachsen können, Menschen, die noch niemand kennt und die niemanden haben, wenn sie bei uns Freunde finden unter offene Ohren, dann werden wir bewässerte Gärten und Wasserquellen, aus denen das ewige Leben von Jesus weitergeht. Wie wir das machen und was wir im Einzelnen machen, ist dann auch wieder Charakter und abhängig von Charakter und Begabungen. Also mir persönlich hat es sehr weh und leid getan, als vor 3-4 Jahren die Flüchtlinge anrollten und wir uns im Christustreff einiges überlegt haben, was kann man machen, wie geht das jetzt? und ich habe mich völlig außerstande gesehen, da mitzumachen. Ich habe mich gefreut, da kommen Menschen, deren Länder verschlossen sind, wo es Missionare schwer haben oder überhaupt nicht arbeiten können. Jetzt kommen die zu uns und ich sitze in meiner Wohnung und an meinem Computer. Aber wie gut, dass es andere gibt, die sich da einsetzen und das können und Jesus rüberbringen. Denn lebendiges Wasser fließt, es erschließt neue Räume, es überschreitet Grenzen. Wenn Wasser das nicht mehr tut, dann wird es brackig, dann steht es ab und wird faul. Gott droht geradezu solchen Menschen, die sich an solchem Wasser gütlich tun wollen. Ich erwähnte ein bekanntes Wort dazu schon mal. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, klagt Gott. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen. Zisternen, die rissig sind, die das Wasser nicht halten. Stehendes Wasser wird nicht nur faulig, es verdunstet und versickert auch. Das Wasser von Gottes Thron dagegen, das fließt immer frisch, immer reichlich nach. Auch hier gilt, wer gibt, empfängt. Gott lässt sich nichts schenken, habe ich früher öfter gehört und selber auch hier und da schon erfahren. Gott hat Christen bestimmt, von seinem Segen zu leben und selbst Segen zu sein. Das war sein Auftrag an Abraham und das ist sein Auftrag an alle seine Kinder. Christen, in denen Jesus lebt, Christen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, haben die Quelle in sich. Und dann können wir gar nicht anders, als das frische, lebendige Wasser aus uns herausströmen zu lassen. Werden wir immer wieder eine Quelle des Segens für andere. Amen. Wir singen das nächste Lied zusammen mit